habe die Ehre. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Eine neue Woche steht an in den 10 Minuten Eishockey. In den Tops und Flops und Top auf jeden Fall. Markus, Philipp und Stefan, die neu mit dabei sind in der Bissl Hockey Fankurve. Und Steffen hat upgegradet auf alles Hörer. Sebastian und Florian haben upgegradet auf die Dauerkarte. Können also jetzt auch noch Gäste mit dazu nehmen. Und ja, das ist doch schön, wenn man Gäste hat. Wir haben heute keine Gäste. Wir sind aber trotzdem zu zweit. Bernd Schwickereit ist mit dabei.
Guten Tag, liebe Gäste. Vielen Dank, dass ihr dabei seid.
Die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes. Ich glaube, wir müssen mit diesen Playoffs anfangen, die jetzt am Wochenende gestartet sind. Also die richtigen Playoffs.
Das Viertelfinale. Nicht schlecht, muss ich sagen.
Ja. Ich nehme mal Ingolstadt-Nürnberg, ne, weil das war vielleicht so ja das Unterhaltsamste, oder was heißt vielleicht 5-4, Nürnberg führte 2-0, Ingolstadt dann 4 Tore, dann kam Nürnberg nochmal zurück, dann hat Nürnberg Powerplay, verliert die Scheibe, Ingolstadt macht den Short an der Stachowiak, gewinnt also dieses Spiel, zieht den Kopf aus der Schlinge, das war ja 1 gegen... was war Nürnberg am Ende? 8, ne? Also, sag ich jetzt mal, von der Tabellensituation eigentlich so die klarste Sache, aber im Spiel dann richtig eng. Also, das war auf jeden Fall das Spiel, das am meisten abgegangen ist, würde ich sagen.
Ich habe mich ja, als ich das Spiel dann gesehen habe, gefragt, ob die Leute, die hinter dem einen Tor standen, irgendwie dann einen Rabatt bekommen haben. Weil es sind 9 Tore gefallen, die alle auf das eine Tor gefallen. Und stell dir vor, du stehst hinter dem anderen, denkst du, wollt ihr mich verarschen? Könnt ihr mal bitte hier ein Tor machen? Also 0-2-4-0-0-2-1-0. Also schon sehr verrückt. Ich weiß nicht, Markus, hast du da was für uns? Irgendwie in der Statistik, auf welches konkrete Tor denn die meisten Tore in einem Spiel gefallen sind? 9 finde ich schon im Verhältnis zu 0 auf der anderen Seite sehr beeindruckend.
Auch schön, dass du genau das rausziehst aus diesem Spiel, dass 9 Tore in ein Tor gefallen sind. Und das war eigentlich das Wichtigste an diesem ganzen Spiel.
Das
war
das absolut Wichtigste. Nein, das zeigt natürlich diesen verrückten Spielverlauf, dass Nürnberg am Anfang die bessere Mannschaft war, was, wie Schachowiak ja nachher am Magenta-Mikrofon sagte, vielleicht auch daran lag, dass man nach einer Woche schon ein bisschen rusty ist. Wobei ich mir denke, eine Woche ist das direkt möglich? Ich meine, andere Leute aus anderen Sportarten, die spielen eh nur einmal die Woche. Aber gut, im Eishockey ist man anscheinend doch dann mehr gewohnt. Aber dann kam Ingolstadt zurück. 4 Tore im zweiten Drittel, das sah wirklich schon wieder sehr nach Ingolstadt aus der Hauptrunde aus. Allerdings, das letzte Drittel sah dann wieder auch nach Nürnberg aus. Nie aufgeben, körperlich hart bleiben, kämpfen, dranbleiben und noch ausgeglichen. Aber du hast es schon angesprochen, und das wäre dann gleich das Flop dieses Spiels. Diese Überzahl von Nürnberg, die war schon wirklich unterste Kanone. Ne? Also die sind ja vorher schon in so einen Konter gerannt, wo schon das Tor fallen kann. Dann in noch einen, kam gar nicht in die Formation. Und im Endeffekt muss man sagen, haben sie dieses Spiel in diesem Powerplay dann doch weggeworfen, die Ice Tigers.
Ja, mit Joe Kiefer hat es ja dann auch nochmal angesprochen, der Coach, dass das so eins der Dinge war, dass sie auf jeden Fall verbessern müssen, dass sie da eben besser reinkommen in Überzahl, also den Setup beziehungsweise da den Aufbau besser spielen müssen. Ja, Stachowiak klaut die Scheibe beziehungsweise Hüttl spielt sie Stachowiak zu und der macht dann den Game Winner. Und man muss halt sagen, das sind halt genau die Spiele, die dir als auf dem Papier Außenseiter dann am Ende wehtun. Du kannst dir das erste Spiel klauen, führst schon, kommst nochmal zurück nach 2-4 auf 4-4, spielst Verlängerung, spielst da Überzahl und verlierst das. Also das sind die Dinger, wenn sie zurückschauen, dann irgendwann die Nürnberger und sind vielleicht ausgeschieden, dann werden sie sich denken, ah, dieses Spiel 1, das hat schon wehgetan.
Ja, und es ist ja gerade immer dieses erste Spiel, wenn halt eine Mannschaft aus noch der ersten Playoff-Runde kommt und die andere hat halt ein bisschen Pause, ist die Chance am größten. Aber um aufs zweite Spiel rüberzuleiten, in Berlin hat es auch nicht gut für die Straubinger geklappt. 1-5 verloren und ich würde mal sagen, das waren wieder die Berliner, wie wir sie kennen, ne?
Genau, die Effizienzbären aus der vergangenen Saison. Ich finde halt, wenn du 5 Tore schießt, 5 unterschiedliche Torschützen hast, Leo Pföderl, klar, der hatte diesen geilen Move da gleich mal zu Beginn. Kein Tor, das hätte ein Tor verdient gehabt, aber der Spieler des Jahres trifft nicht einmal oder punktet nicht einmal und trotzdem machen die 5 Tore 19 Schüsse. Also ist jetzt echt die Frage, ist es dann doch die Straubinger Defensive, die ja zuletzt gut stand? Also Straubing wieder mit 20 oder weniger Schüssen gegen sich. Gegen Frankfurt waren es ja 20 und 16, jetzt 19. Also viele Torschüsse haben sie nicht zugelassen. Aber Berlin einfach gnadenlos, wie die Dinger da reinmachen, ne?
Ja, und man muss auch sagen, Straubing hat zwar nicht viel zugelassen, aber das, was die Tigers zugelassen haben, das war dann schon wirklich auch sehr gefährlich. Ne? Also die Berliner haben jetzt nicht aus irgendwie 2 Halbchancen 5 Tore gemacht, sondern wenn wir uns Expected Goals Wert von 4,4 angucken, kommt das ziemlich hin mit den 5 Toren, die am Ende auch gefallen sind.
Ja. Und bei Straubing hatten wir in der vergangenen Saison Halbfinale gegen Berlin ein Problem. Überzahl, da einfach viel zu wenig gemacht. Jetzt haben sie 5 Überzahlsituationen gehabt in diesem ersten Viertelfinale. Kein Tor geschossen, aber 1 kassiert, also Shorthander von Leon Bergmann. Wenn du dann auch noch also in den Special Teams schwächer bist, beziehungsweise da Berlin halt die Tore macht, dann wird es sicherlich schwer für Straubing. Und natürlich nochmal zurück zu den Berlinern und Top. Ty Ronning 15 Spiele jetzt in Serie gescored, 16 Tore in diesen 15 Spielen. Also auch die Punkte natürlich Wahnsinn, 29 Punkte in 15 Spielen, also fast 2 Punkte pro Spiel. Aber über ein Tor pro Spiel in diesen 15 Spielen, Hammer.
Ja, und wir müssen aber auch über Kollege Stettmar reden. Ne? Wir hatten ja vorher spekuliert, wer geht ins Tor? Ist es Hildebrand, der die letzte Jahr zur Meisterschaft geführt hat? Oder ist es dann Stettmar, der am Ende der Hauptrunde oder vielleicht sogar über die gesamte Hauptrunde wirklich der bessere Mann war? Ich fand es mutig von Sascha Boer, dann wirklich den jungen Mann, der ja eigentlich vor der Saison die Nummer 2 war, in den Playoffs starten zu lassen. Aber das erste Spiel geht ihm auf jeden Fall recht. Also Stettmar war einer der Gründe dafür, warum die Berliner jetzt mit 1-0 führen.
Interessantes Goalie-Duell auch in der nächsten Serie, nämlich Hudacek gegen Gudlewskis jetzt in Spiel 1. Auch da war bei Köln die Frage, wer spielt denn überhaupt zwischen den Pfosten? Anschitschka war dann gar nicht im Kader, Hudacek hat gespielt. Und klar, hat er 5-0 für die Kölner Haie in Bremerhaven dieses Goalie-Duell klar gewonnen. Bremerhaven hatte durchaus Chancen, Hudacek war da.
War aber am Anfang, ne?
Genau, am Anfang Bremerhaven gut losgelegt, da war Hudacek dann da, hat Köln das Spiel natürlich mitgewonnen, aber dann auch die Offensive, die heiß gelaufen ist und so deutlich, also das war ja auch 3-6 Bremerhaven gegen Köln und somit der einzige Auswärtssieg, Glückwunsch an die Kölner Haie, 5-0, das ist mal ein Statement in Spiel 1.
Aber wir haben ja vorher gesagt, wenn die Kölner Top-Reihen heiß laufen, haben die Haie da einen Vorteil, weil ich die in der Spitze schon besser finde. Also zumindest über die Top 6 insgesamt, sage ich jetzt mal.
In der breiteren Spitze meinst du dann?
In der breiteren Spitze. Ja, ich wollte eigentlich diese blöde Formulierung vermeiden, aber eigentlich stimmt die ja in dem Moment. Und 5 Tore bei den Kölnern. Jetzt muss man da sagen, gut, Leskis hatte vielleicht nicht seinen allerbesten Tag. Gut, die Dinger waren abgefällt.
Hat auch ein paar schöne Saves dabei. Wobei dieses erste...
Auch. Also es lag jetzt nicht an ihm, aber es sind so 2 durch die Beine gekullert.
Genau, dieser erste gleich von Brady Austin. Also das ist halt so ein Ding.
Das letzte Jahr auch noch. Ne? Ja. Das war so
gut, da ist halt... Da ist es vorbei dann. Aber ja, klar. Aber beim ersten, wenn es 0-0 steht und da rutscht so einer durch, das ist Gudlewskis untypisch auf jeden Fall gewesen.
Ja, und natürlich vorne Bremerhaven viel zu wenig. Klar, lag auch an Hudacek, aber ich sag mal so, der hat jetzt, selbst wenn er 1 oder 2 kassiert hätte, dann wäre es ein bisschen wenig gewesen. Was machen wir denn aus der Gigantenserie? Was machen wir denn aus Mannheim München?
Also ich finde ja vorher, also klar haben die jetzt nicht die überragendste Hauptrunde gespielt, 4-5 ist das jetzt unterm Strich, aber es ist halt immer noch Mannheim und es ist immer noch München und die Erwartung ist, okay, das kann gern mal über 6-7 Spiele gehen und es könnten enge Spiele werden und vielleicht auch wenig Tore, ja, so klassisches Playoff-Eishockey und genau das war es halt dann. Also top auf jeden Fall mal, dass das die Erwartungen erfüllt hat. Also ich erwarte da auch nicht so, dass eine Mannschaft mal 7-2 gewinnt und dann die andere 6-1 oder so, sondern das sind halt 2 gute Mannschaften, die gut eingestellt sind und jetzt unterm Strich halt 2-1 Verlängerung für Mannheim, muss man sagen, im 5-5 Mannheim. Heim da wirklich besser. Also zwischenzeitlich ist München mal ein bisschen besser drin gewesen, hatte auch Chancen, aber im 5-5 Mannheim besser. München macht das einzige Tor in Überzahl, trifft im 5-5 gar nicht und Mannheim holt sich das erste Spiel.
Aber wie Seidenspiel, ne? Der ja schon wirklich so eine Comeback-Saison, muss man fast schon sagen, hatte. Schöner Schlenzer in Winkel, aber am Ende dann Tom Kühnhackel im Nachschuss. War aber auch nicht gut verteidigt von den Münchnern, finde ich. Den ersten Schuss, der kann passieren, den zweiten muss irgendeiner wegnehmen.
Ja. Also. Und schon der Scheibenverlust von Jonathan Blum. Ja. Also das ist natürlich auch die Frage. Ich finde, wenn du halt so enge Serien hast, wer ist besser in den Special Teams, ist eine Frage. Da hat München jetzt das Powerplay-Tor gemacht. Aber wer kann den Vorcheck auch besser etablieren? Wer kann durch den Vorcheck auch Chancen kreieren und vielleicht Tore machen? Und so eine Scheibe tief und dann Michaelis, der natürlich dann mit Tempo kommt, Blum die Scheibe klaut. Klar läuft die Szene dann nochmal weiter, es kommt erst der Schuss von Kelble, es kommen die Nachschüsse von Kühnhackel, kannst du alles besser machen, aber entscheidend war unterm Strich, dass du den Puck hergibst im Aufbau und das darf München nicht zu oft passieren.
Richtig. Gucken wir in die zweite Liga. Dort sind wir ja schon ein bisschen weiter. Es gab ja schon 3 Viertelfinalspiele. Und man muss sagen, die Top-Teams sind auch wirklich top, ne? Also Kassel sowieso alles gewonnen, aber auch Dresden, wo wir ja vorher so ein kleines Fragezeichen hatten. Können die Eislöwen da wirklich, können die quasi diese schlechte Phase zu Ende der Hauptrunde, können die irgendwie abschütteln? Und Stand jetzt würde ich mal sagen, sie können es. Ne? Auch Dresden führt 3-0 gegen Rosenheim. Am Wochenende nur ein Tor kassiert, erst ein 2-0 in Rosenheim, jetzt ein 4-1. Das läuft wieder, ne?
Ja, das ist bei beiden ja auffällig, finde ich, dass sie einfach defensiv unglaublich stabil sind. Ja, auch Kassel in allen 3 Spielen nur jeweils ein Gegentor kassiert. Also das ist dann das, was du sehen willst, denke ich, in den Playoffs, wenn dann die Mannschaft wirklich dann um den Aufstieg spielt, dass dann keine wilden Ergebnisse rauskommen, sondern dass du auch mal mit 2 oder 3 Toren eben ein Spiel gewinnen kannst. Und nur ein Gegentor, ist schon stark von Kassel. Und man muss auch sagen, wenn wir Krefeld noch mit dazu nehmen, jetzt auch wieder auf Kurs, wieder gewonnen gegen Weiden, nachdem sie ja das erste verloren hatten. Marcel Müller da mit einem Hattrick beim 7-1, also deutlicher Sieg. Kann auch sein, dass die jetzt dann durchziehen und dann hätten wir, ja, Kassel, Dresden und Krefeld im Halbfinale, also 3 aufstiegsberechtigte Mannschaften. Und dann haben wir halt noch die Serie zwischen Ravensburg und Landshut, die auf jeden Fall die ausgeglichenste ist. Ja, also alle Spiele mit einem Tor Abstand ausgegangen, wenn wir jetzt das Empty-Net-Goal wegnehmen in Spiel 1 und jetzt in Spiel 3 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 4-3, also super eng diese Serie und jetzt eben auch ja dann noch spannender durch den Sieg von Ravensburg.
Ja, nochmal ganz kurz zu Kassel. In 3 Spielen nur 57 Schüsse zugelassen, also nicht mal 20 im Schnitt. Das ist wirklich schwer beeindruckend. Aber man muss auch sagen, wenn wir über Ravensburg gegen Landshut reden, was macht Landshut denn da im Powerplay? Die haben in 3 Spielen 7 Powerplay-Tore geschossen, haben eine Quote von 36,8%. Also da muss sich Ravensburg aber noch was überlegen. Auch das zweite Spiel hatten die Ravensburger ja eigentlich nur in Unterzahl verloren. Da hat Landshut, glaube ich, wie viel waren es? 4 der 5 Tore waren im Powerplay? Klar, kann immer mal passieren, wenn Powerplay heiß läuft und na, das Penalty-Killing bei der anderen Mannschaft so ein bisschen wackelig ist. Aber das ist schon ein bisschen sehr viel, 7 Tore in 3 Spielen. Ne?
Also da die Serie in Kassel-Freiburg 3-0, ein 2-1 für Krefeld gegen Weiden, ein 2-1 für Landshut gegen Ravensburg und Dresden 3-0 gegen die Star Bulls Rosenheim in der DL2, wo in den Playdowns selbst auf einmal komplett heiß läuft. 3 Siege in Serie, nachdem sie Spiel 1 verloren haben. Und dadurch führen sie jetzt, obwohl es nirgends zu lesen ist, also sie führen ja mit 3-2. Also überall steht 3-1, aber stimmt ja nicht, sie führen ja mit 3-2. Sie sind ja mit 0-1, weil sie über 10 Punkte Rückstand hatten, auf Kaufbeuren mit 0-1 in Rückstand in die Serie gegangen. Haben jetzt zwar 3 von 4 gewonnen, führen aber trotzdem mit 3-2, aber noch einen Sieg auf jeden Fall vom Klassenerhalt entfernt, der Tabellenletzte der Hauptrunde.
Ja, gucken wir in die Oberliga. Auch dort sind 2 Spiele gespielt und das Team, was wir uns mal rausgesucht haben, sind die Tilburg Trappers. Ja, ist jetzt keine Riesenüberraschung. Seit Jahren eins der Top-Teams, habt ihr auch mehrmals schon die Oberliga gewonnen. Dann dürfen sie ja nicht aufsteigen. Aber in Tilburg läuft es einfach weiter ganz gut. Jetzt gegen die Tölzer Löwen 2-0 und einfach mal 13 Tore geschossen. Erst 5-3 zu Hause, dann 8-2 in Tölz. Also in Tilburg läuft es auch wieder, würde ich sagen.
Jedes Mal, wenn ich Tilburg Trappers höre, habe ich sofort im Hinterkopf, weil damals, als Tilburg ja die Meisterschaft geholt hat gegen die Tölzer Löwen in der Oberliga, war ich ja in Tölz, aber bei den Tilburg-Fans, weil das so witzig war, da sind mit Familien, hat da angereist und dann kam einer mit einer kleinen Trommel, also mit einer Snare-Drum. Ja, das war keine Dung-Dung-Dung, sondern Tilburg. Und seitdem jedes Mal, wenn ich Tilburg Trappers, wenn ich es lese oder wenn ich irgendjemand sagt,
Pavlovscher Fetzer.
So sieht's aus.
Tilburg fängt an zu trommeln. Ja, aber ich meine, das ist ja auch eine Strecke, ne? Also Tilburg-Tölz ist ja nicht gerade um die Ecke, ne? Also dass da dann wirklich Gästefans so weit fahren, schon großen Respekt an alle Beteiligten. Apropos Zuschauerzahlen, also wir haben ja schon jetzt häufiger in unseren Best of Seven mal über diese NRW-Regionalliga-Finalserie gesprochen oder geschrieben vielmehr, zwischen Dortmund und Ratingen. Und ich war ja am Freitag in Dortmund beim Spiel 3 und da war die Halle einfach ausverkauft. 3.300 Leute und ihr müsst wissen, wer es nicht weiß, die Halle ist ja offen. Also da ist jetzt auch nicht das beste Wetter, ne? Da zieht's auch mal kalt rein. Aber irgendwie ist in Dortmund gerade die absolute Eishockey-Euphorie. Und die ersten beiden Spiele hat Ratinger gewonnen. Jetzt hat Dortmund ausgeglichen, erst durch das 4-2 zu Hause, gestern dann 7-1 in Ratingen gewonnen und jetzt nächsten Freitag ist das entscheidende Spiel 5, ist ja nur eine Best-of-5-Serie und du kannst jetzt schon wieder davon ausgehen, dass das Spiel schon wieder ausverkauft sein wird und dann gucken wir auch mal nach Bayern, nämlich wie der Kollege Wiemösterer uns ja netterweise mitgeteilt hat, auch in Erding ist die Halle ausverkauft in der Bayernliga, also man muss sagen, nicht nur in der DEL oder in der DEL2 kommen die Zuschauer, sondern auch in der sogar in den Amateurligen, muss man ja sagen, weil es ist ja wirklich kein Profi-Eishockey. Ja, gut, der eine oder andere wird vielleicht schon eher mehr Eishockey spielen als andere Sachen arbeiten, aber grundsätzlich sind das Amateurligen. Und selbst da kommen tausende Leute und in ausverkaufte Hallen. Also das ist schon echt ein Boom.
Ja, aber sorry, da muss ich jetzt unterbrechen und das müssen wir auch rausschneiden, weil Erding hat ja gegen Miesbach im Halbfinale gewonnen, das können wir nicht mit reinnehmen. Das schneide ich. Na Quatsch.
Wie viele Leute waren in Miesbach eigentlich so?
Also Miesbach,
auch voll?
Die Heimspiele gegen Erding im Viertelfinale waren, glaube ich, auch ausverkauft. Ja, also um die 1000. Da gehen ja 1100 rein, also dabei, das ist dann auch voll. Und jetzt bei Erding gegen Königsbrunn, nur ein Scherz, dass wir das schneiden. Ja, also ich habe es nicht vergessen jetzt im Nachhinein. Es war nur ein Witz, okay? Es war nur ein Witz. Natürlich wird das nicht rausgeschnitten, auch wenn es mir schwerfällt.
Ja, Erding, ich habe mich gerafft, dass ich rausschnitten, weil sie es gerade gehört haben. Was willst du da?
Ja, aber nicht, dass sie jetzt denken, jetzt sagt er, ich schneide und ich habe es dann vergessen. Ne? Also es ist kein Fehler, sondern das war nur ein Scherz. Ja, Erding gegen Königsbrunn, 3-2 vor 2.364 Zuschauern. Wir reden hier über Viertliga-Eishockey. Ja? Wir reden hier über Bayernliga. Die heißt Bayernliga in Bayern. Regionalliga NRW ist das da bei euch. Ja, aber das Bayern wird natürlich immer an die Eins gestellt bei uns hier. Deswegen heißt sie Bayern.
Ja, weil ihr auch einen ganz schweren Pfeil im Kopf habt da unten. Das weißt du ja selber, ne? Komm, reden wir mal über internationales Eishockey.
Dann lass doch in Deutschland bleiben. Komm, lass doch Memmingen. Okay. Memmingen, Spiel 1.
Entschuldigung.
DFL, machen wir, bleiben wir da. Wir sind dann später auch noch bei den Frauen, PWHL, aber bleiben wir jetzt in Deutschland. Memmingen gewinnt Spiel 1 der Finalserie mit 2-0. Auch das insgesamt top, dass das so eng ist, weil es 2-0 war, nämlich Hadraschek eine Sekunde vor dem Ende bei Empty Net. Also unterm Strich ein 1-0. Theresa Knudsen da mit dem Tor für Memmingen und ein Shutout von Selma Lugin im Tor. Maddie Late auf der anderen Seite, die Topscorerin bei Budapest, die ja in jedem Spiel auffällig ist. Ich habe mir dann nochmal die Statistiken angeschaut. Über 6 Torschüsse pro Spiel, sowohl in der Hauptrunde als auch in den Playoffs. Aber jetzt eben Budapest ohne Treffer in diesem ersten Spiel. Memmingen geht mit 1-0 in Führung und wir hatten die ganze Saison darüber gesprochen, dass das eine geile, interessante Finalserie werden könnte. Und es sieht danach aus mit diesem knappen Sieg in Spiel 1.
Wunderbar. Dann gucken wir jetzt in die Schweiz, nämlich Dominik Cahun dreht auf. Also ihr wisst ja, er ist ja von Bern nach Lausanne gewechselt, hatte ja nicht die einfachste Saison mit Verletzungen, saß oft draußen. Auch in Lausanne war sein Start jetzt nicht ganz so reibungslos, aber jetzt am Wochenende 2 Spiele gemacht, 2 Tore und eine Vorlage. Im ersten Spiel hat er das Siegtor gemacht, nämlich zum 4-3 gegen Langnau. Im zweiten ging es jetzt 4-3 für Langnau aus, aber auch da hat er getroffen. Also Dominik Cahun scheint in Lausanne angekommen zu sein.
Ja, und auch der Rekordmeister, oder? AC Davos, auch gut unterwegs, auch ein Top auf jeden Fall bei uns, denn sie haben die Spiele, die ersten beiden gegen Zug gewonnen, nur 2 Gegentore da kassiert, also Davos gut reingestartet ins Viertelfinale.
So ist es. Dann machen wir denn jetzt mal Negatives. Ich würde sagen, da blicken wir mal nach Rumänien. Nicht unbedingt das Land, über das wir häufig reden im Eishockey. Aber da gibt's
jeden Montag Club. Schauen wir auch mal kurz nach Rumänien.
Also, der Club heißt Sportul Studentesc. Ich hoffe, es hat richtig ausgesprochen. Falls nicht, dann tut's mir leid. Aber dieser Verein, also ihr müsst wissen, die rumänische Liga ist auch eine abgeschlossene Liga. Da kann man nicht absteigen. Und das ist ein großer Vorteil für diesen Club, über den wir jetzt reden. Der hat nämlich die aktuelle Hauptrunde mit genau 0 Punkten beendet. Und man denkt sich, oh Gott, was ist denn da los? 0 Punkte, das ist ja wirklich schrecklich. Ja gut, jetzt muss man sagen, das ist jetzt nicht zum ersten Mal vorgekommen. Letztes Jahr, vorletztes Jahr, vorvorletztes Jahr und ich mache jetzt nicht immer so weiter, aber seit 6 Jahren hat dieses Team kein einziges Spiel gewonnen. Und das ist für uns irgendwie natürlich ein Flop, weil wie kann man denn so schlecht sein?
Andererseits, das ist ein Flop.
Wenn man es ein bisschen durchliest, das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Profiteam. Und was ich großartig fand, bei Instagram gibt es ja Hockey Worldwide und die haben darüber berichtet. Und der Torhüter dieses Teams hat darunter kommentiert und hat geschrieben, ich bin der Torwart des schlechtesten Teams der Welt und ich bin stolz drauf. Und das ist für mich wiederum top.
Das ist auf jeden Fall wieder top, ja. Bleiben wir doch mal in den internationalen Ligen.
Bleiben wir in Rumänien. Achso, nee, Quatsch.
Schauen wir wieder eine andere Top-Liga, eine internationale. Schauen wir nach Tschechien, oder? Also die Serie Sparta Prag, Ocilari Chinec, die wollen wir weiter betrachten. Natürlich Prag hat sich Platz 1 geholt in der Hauptrunde und wird belohnt mit dem Serienmeister Chinec dann im Viertelfinale, die ja keine gute Hauptrunde gespielt haben. Und das erste Spiel ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen Vorgeschmack gewesen. 4-3 nach Verlängerung für Sparta Prag. Der Ex-NHLer Wladimir Sobotka war es dann mit dem Game-Winner in der Overtime. Aber Chinec hat schon 3-2 geführt zwischenzeitlich. Also das wird nicht einfach für Sparta Prag. Andererseits muss man sagen, wenn sie dann Chinec, den Titelverteidiger und eben die Mannschaft, die 5-mal in Serie Meister geworden ist, raushauen, dann haben sie wahrscheinlich gute Chancen auf die Meisterschaft.
Ja, auf nach Schweden. Dort ist unser Flop ganz klar Rögle. Also wir hatten ja schon vergangene Woche drüber gesprochen, dass Rögle ganz kurz, also am letzten Spieltag der Hauptrunde, den direkten Viertelfinaleinzug verpeilt hat, nämlich durch eine Derby-Niederlage gegen Malmö. Und das bedeutete, Malmö hat noch die erste Playoff-Runde erreicht, Rögle ist also reingerutscht und dann sind sie sich wieder begegnet und Malmö gewinnt beide Spiele. Das heißt, Rögle hat quasi jetzt diverse Derbys in Folge verloren und die Saison ist vorbei.
Und die Saison ist auch vorbei für Kärpät Oulu und das war unfassbar eigentlich, ne? Weil also bei gegnerischem leeren Tor Damian Klara, der war letztes Jahr noch im Brünnes, in dieser Saison bei Färjestad angefangen. Mittlerweile ist er bei Kärpät Oulu und da wollte er, glaube ich, aufs leere Tor schießen, oder? Weil der Gegner trotz 1-1, weil die einen Sieg gebraucht haben, einen Torwart rausgenommen hat. Und Klara wollte aufs leere Tor schießen, ist so ein bisschen draußen, verliert die Scheibe und dann fängt sich Kärpät Oulu das Tor ein.
Genau, und parallel hat dann in dem anderen Spiel, in der Verlängerung, TPS Turku ein Tor gemacht und da war es ganz vorbei, ne, muss man sagen. Also für Kärpät, ich meine, das ist jetzt auch nicht der schlechteste Verein, den kennen wir noch aus der Champions League, der hat da auch ein paar ganz gute Runden gespielt. Und dass die jetzt nicht mal mehr in die Playoffs kommen, das ist, glaube ich, auch nicht so eine ganz tolle Entwicklung, muss man sagen. Was haben wir noch aus Europa? Ach ja, wir haben noch Slovan Bratislava. Also natürlich der mit Abstand bekannteste Verein der Slowakei. Das Viertelfinale verpasst zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte. Also zumindest seit die Slowakei unabhängig ist und eine eigene Eishockey-Liga hat. Wirklich Slovan, die das Viertelfinale verpasst.
Österreich, geiles Viertelfinale mit 6 Verlängerungen in Serie. Das ist, also wir haben, weiß nicht, ob da die rumänische Liga zum Beispiel auch mit eingerechnet ist, aber ein Weltrekord angeblich im Eishockey, dass du 6 Verlängerungen in Serie hast im Duell zwischen Linz und auf der anderen Seite Graz. Also da ist auch der Kollege Corbinian Holzhals ausgeschieden mit den Graz 99ers. Aber du hattest da...
Und der Kollege Balen, der spielt ja auch da.
Genau, Nick Balen ist auch ausgeschieden. Ne? 3-2 nach Verlängerung für Linz zu Hause und eben die sechste Verlängerung in Serie. Und spielen jetzt im Halbfinale gegen den KAC. Auf der anderen Seite wieder mal Salzburg gegen Bozen, dieses Duell. Aber echt verrückte Viertelfinalserie zwischen Linz und Graz.
So, auf in die NHL. Dort müssen wir natürlich über den Kollegen Dreiseiten reden. Zugegeben, heute Nacht hat er nicht getroffen beim Sieg der Oilers in New York bei den Rangers, aber er hat zumindest ein Tor vorbereitet. Und vorher hat er getroffen, wie er wollte. Also dieses Spiel, was der da bei den Islanders gezeigt hat, ist der Freitagabend war. Also das war ja wirklich so, als würde ein Erwachsener gegen Kinder spielen. Dreiseiten war sowas von überragend, macht beide Tore beim 2-1 und natürlich, er hat schon wieder die 100-Punkte-Marke geknackt, ist jetzt auch ganz kurz vor 50 Toren bei 49 und man muss sagen, dieses MVP, dieses Topscorer-Rennen zwischen Dreiseiten und McKinnon ist wirklich vom Allerfeinsten, aber selbst wenn es im Endeffekt McKinnon wird, Dreiseiten spielt eine Saison unfassbar. Also wir reden ja seit Jahren darüber, dass der immer besser wird und ein absoluter Weltstar ist und blablabla, aber er wird meiner Meinung nach fast noch immer besser und ich hab's PDO-Cast war es, die Tage habe ich gehört, dann gab es einen schönen Satz, also wenn du schaffst, in einer Mannschaft mit Connor McDavid zu spielen und der mit Abstand beste Spieler zu sein, ist das natürlich noch krasser.
Ja, und also die Rocket Richard, ich glaube, die kann er jetzt schon einpacken. Ja. Ja, 12 Tore Vorsprung vor Nylander, der ist da auf der 2, also 49 Tore von Dreiseitel und 37 von Nylander, also jetzt noch ein Tor bis zu den 50 und wieder die 100-Punkte-Marke geknackt zum 6. Mal. Und wenn wir schauen, wer da noch davor steht, also wer das öfter gemacht hat. Klar, Gretzky 13 Mal, Lemieux 10 Mal, Dion 8 Mal, McDavid 7 Mal, vielleicht noch 8 Mal mit dieser Saison. Aber dann ist er jetzt ja eben mit Bossy und Stastny da noch davor, die jeweils 7 Mal die 100 Punkte geknackt haben. Und Dreisattel hat ja noch ein paar Jahre. Also das sind schon wirklich große Namen. Und nur 10 weitere Spieler haben es eben geschafft, 6 Mal die 100 Punkte zu übertreffen. Also
ja, also ich meine, wenn die Karriere morgen endet, er nie den Stanley Cup gewinnt. Ich glaube, dass es der erste in Deutschland ausgebildete NHL Hall of Famer ist. Das ist, glaube ich, jetzt schon völlig klar. Ne?
Sollen wir auf 2 Mannschaften noch schauen? Oder vielleicht auch nochmal Deutschland?
Ja, gucken wir uns auf Ottawa, ne? Genau, also da läuft es ja richtig. Erinnern wir uns mal, dass vor ein paar Monaten Tim Schütze mal sagte, wir sind kurz davor, eine Siegesserie zu starten. Die kam dann auch. Dann kam aber wieder die nächste Phase in die andere Richtung. Und jetzt gibt es wieder eine Siegesserie. 6 in Folge. Und jetzt sind die Senators auch mit ein paar ordentlichen Punkten Vorsprung auch auf dem Playoff-Platz. Also vielleicht klappt es ja wirklich mit dem ersten Playoff-Spiel für Tim Stützle in seiner NHL-Karriere.
Das ist geil für Stützle natürlich, nicht so geil für Dreiseitel ist, dass LA auf einmal da jetzt wieder so richtig aufzieht. 5 Siege zuletzt geholt, 2-mal ein Gegentor, 2-mal zu 0 gespielt, also auch dann über die Defensive. Das ist natürlich auch eine Mannschaft, an denen die Oilers dann vielleicht relativ früh sogar in den Playoffs vorbei müssen.
Ja, also, nicht immer erste Runde, ist doch gebucht, oder?
Ja, dann wird es jetzt bei der aktuellen Form von LA spannend.
Ja, gucken wir mal in die OHL oder Entschuldigung, in die WHL. Was halten wir denn bitte von Gavin McKenna? Also der Kollege ist ja gerade erst 17 geworden im Dezember und alle sagen, der wird nächstes Jahr, also nicht beim diesjährigen Draft, sondern nächstes Jahr beim Draft, wird er irgendwie die Nummer 1 werden. Und ich würde sagen, er ist nicht, sagen wir so, die Lobeshymnen sind nicht so ganz weit davon entfernt. Ne, der Kollege steht nach 54 Spielen bei 121 Punkten. Also der macht mehr als 2 Punkte pro Spiel als gerade mal 17-Jähriger, in der Saison ja noch 16-Jähriger. Sensationell. Und jetzt hat er sogar einen alten Rekord von Sidney Crosby gebrochen mit, ich habe leider jetzt die Zahl mir nicht aufgeschrieben. Ich
dachte, 38
Spiele in Folge hat er gepunktet. Ne?
Ja.
Also, ja, es ist schon schwer beeindruckend, was der Mann macht. Und da können wir uns wirklich auf das nächste absolute Übertalent freuen, was dann 2,26, vielleicht 2,27 in die NHL kommt.
Genau, Crosby's Bestwert lag bei 37 Spielen. Jetzt, wenn wir die Statistiken gehen, da überall, wo man nachliest, nur bis 2000 zurück, dann verstehe ich nur, da war Alexander Radulov mal mit 50 Spielen in Serie noch davor, aber da ist jetzt eben McKenna auf dem zweiten Platz mit 38 Spielen in Folge mit mindestens einem Punkt. Ja, und mal schlanke 7 Punkte aufgelegt beim 7:30 von seinen Madison Hat Trikers gegen die Red Deer Rebels. Also unter anderem auch ein Hattrick dabei von McKenna und dann halt noch 4 Assists dazu. Also 7 Punkte bei 7:30. Mehr geht dann halt wirklich auch nicht, wenn du 7 Tore schießt und eben dann 7 Punkte sammelst.
So ist das. Einen Flop haben wir aber auch noch aus dem internationalen Eishockey, nämlich es gibt einen neuen Dopingfall. Wladislav Kemenev aus der KHL von CSKA ist positiv getestet worden. Ihm droht eine 4-jährige Sperre und ich weiß nicht, kommt mir das gerade nur so vor oder wird gerade wieder ein bisschen mehr Doping erwischt? Wir haben mit Aaron Ekblad gesprochen, natürlich. In Deutschland gab es den Fall mit Yannick Seidenberg. Wir sind natürlich eh davon überzeugt, dass mehr Leute dopen als erwischt werden. Also weniger geht ja gar nicht und es müssen ja mehr sein, weil es einfach eine Grauzone gibt. Und gerade in der NHL wird ja sehr, sehr, sehr wenig getestet, ne? Weil die NHL, ihr wisst es oder ihr wisst es nicht, dann erzähle ich es euch, die NHL testet ja alles komplett selber, die lässt ja nicht wie andere Ligen, wie in Deutschland zum Beispiel, hat die DEL ihre Doping ihr Dopingpräventionsmodell plus hat die Testung natürlich komplett abgegeben an die NADA, dass die NADA hier wirklich dann sagt, wir kommen zu dem Spiel, zu dem Training, zu dem nach Hause, wir entscheiden, wer wann auf was getestet wird. In der NHL wird ja selber getestet und wir haben es schon häufiger gesagt, also dass da wirklich jeder erwischt wird, der was nimmt, kann man sich im besten Willen nicht vorstellen, zumal ja auch die Regeln ganz andere sind. Ne? Also so ein Aaron Ekblad, der jetzt erwischt wurde, ist halt 20 Spiele gesperrt. Und wenn ihr mit den anderen Ligen und international erwischt wird, ist er halt 4 Jahre gesperrt. Also das Doping, das Anti-Doping-Programm der NHL ist natürlich ein absoluter Witz, aber auch in anderen Ländern wird bestimmt nicht jeder erwischt. Und jetzt hat es halt mal wieder Leute getroffen, unter anderem einen in der KHL.
Meldonium, leistungssteigerndes Herzmittel, da war vor ein paar Jahren gerade so eben bei russischen Sportlerinnen und Sportlern mal so eine Welle an eben Dopingfällen, aber da eben, ja, nicht Eishockey, sondern eben über die Weltanti-Doping-Agentur kontrolliert, in dem Fall nicht Kamenev gesperrt.
Ja, 4 Jahre ist auch hart zu kritisieren, das, ne, wie man jetzt von vielen Leuten lesen konnte, weil die da bei ihrem Jahreskongress wirklich die Pressefreiheit komplett einschränken wollte. Die WADA wollte wirklich verhindern, dass jemand was Negatives über sie auf Social Media postet und sowas. Da wird die Akkreditierung entzogen worden. Also im Anti-Doping-Kampf ist auch wirklich nicht alles Gold, was glänzt, muss man sagen. Ne?
Dann sind wir noch bei den Tops und zwar haben wir den schwedischen Meister bei den Frauen. Frölunda gewinnt die Finalserie mit 3:0 gegen Luleå. Also da sind die großen Namen dann eben auch, also die großen Teams bei den Männern und auch bei den Frauen dabei. Gegen Luleå, die hatten sich im Halbfinale gegen Emily Nix und STE durchgesetzt, aber Frölunda holt den Sieg und vor allem auch da eine große Kulisse, ne, in dem entscheidenden Spiel. Jetzt ein Sweep und 8.500 Leute waren da.
Ja, schon beeindruckend. Also muss man sagen, das ist ja das, wir hatten ja mit Franzi Feldmeier mal drüber gesprochen, die ja auch in Schweden war und die hat ja auch gesagt, das Schöne ist halt, wenn du in dieser schwedischen Liga spielst, dass du da eben die Infrastruktur hast von den Herren Profi-Clubs und nicht nur das, du hast ja dann gleichzeitig auch die Fanbase und wenn das jetzt irgendein völlig anderer autarker Verein wäre, weiß ich nicht, ob da so viele Leute kommen würden, aber so kommt dann einfach mal 8.500 zu einem Frauenfinalspiel und das ist natürlich auch der Weg. Ne? Und da sind wir gleich beim letzten Punkt, nämlich auch die PWHL hat wieder etwas zu verkünden, was Zuschauer angeht. Nämlich 1 Million Leute haben mittlerweile ein Spiel live besucht. Die Liga ist ja erst in ihrer zweiten Saison. Und wenn man jetzt denkt, ja gut, 1 Million, wenn man das mal hochrechnet, die DEL hat ja allein diese Saison in der Hauptrunde 2,8 Millionen gehabt. Ja gut, es sind natürlich auch viel mehr Teams, viel mehr Spiele. Rein auf das Spiel bezogen ist die PWHL nämlich auch richtig gut mit dabei. Da reden wir insgesamt, also klar, es gibt auch einzelne Spiele, die den Schnitt so ein bisschen nach oben ziehen, weil es halt dann in großen Hallen ist. Aber insgesamt reden wir über einen Schnitt über die komplette Liga-Historie von 7.400 Leuten. Das finde ich schon schwer beeindruckend. Also diese PWHL, die funktioniert wirklich.
Ja, da sind wir auf DL-Niveau ungefähr. Ne? DL ein paar mehr, aber 7.700 ja. Irgendwas war es. Ja? Aber
7.800 waren es knapp.
Genau, aber also über 7.000, Respekt. Und da, absolut, das kannst du auch nicht
bestbesuchten Eishockey-Ligen der Welt, muss genau, man ganz klar so sagen.
Kannst du nicht nur auf irgendwie die Spiele, die halt einmal vor 18.000 stattfinden, zurückführen, sondern einfach insgesamt, dass insgesamt halt auch der Zuschauerzuspruch
da. Ja, ständig sind Spiele ausverkauft, ne? Also gerade, was bei den kanadischen Teams angeht, Ottawa, Montreal, Toronto, selbst in den kleineren Hallen, eher in diesen AHL-Hallen spielen oder so, auch die sind fast immer voll. Also das ist schon echt eine schöne Sache.
Pass auf, und jetzt demonstriere ich dir, was Timing ist, Bernd, denn das ist alles, was heute in die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes geht, mit insgesamt 30 Minuten, die wir jetzt auf die Sekunde genau haben. Danke fürs Zuhören.
Das ist ja fantastisch.